Liebe Gemeinde, der Text, den wir heute gehört haben aus dem Philipperbrief, passt sehr gut zu einem Jahreswechsel. Warum? Paulus befand sich, als er den Brief an die Philipper schrieb, in Gefangenschaft. Er war in einem Gefängnis und wusste nicht, wie es ausgehen wird. Er war in einer Situation der Unsicherheit, in einer Situation, in der es entweder weitergehen konnte, entweder wieder eine neue Aufgabe winkte oder vielleicht auch mit ihm zu Ende sein konnte. Die Rechtssicherheit war damals relativ beschränkt. Er wird in Caesarea im Gefängnis gewesen sein, aber es ist ein bisschen umstritten, in welchem Gefängnis er saß. Sicher ist nur, dass er um seines Glaubens willen saß und dass er nicht wusste, wie es weitergehen soll. Und das ist, denke ich, eine Sache, die uns auch ein Stück weit mit dem Jahreswechsel in Verbindung bringt. Der Jahreswechsel ist jedes Mal eine Sache. Wir wissen zwar im Groben, wie es weitergeht, aber keiner von uns kann die Zukunft vorhersehen. Und Jahreswechsel sind meistens so ein Anlass, mal darüber nachzudenken, wie geht es mit mir weiter. Viele Menschen in der Welt beschäftigen sich deswegen mit Horoskopen und ähnlichen Dingen, dass sie versuchen abzuklopfen, was wird das neue Jahr bringen? Was wird es für mich offen halten und was wird es bringen? Horoskope sind natürlich Blödsinn. Und letzt habe ich in einer Zeitung wieder mal gelesen, wie wenig oder wie so gut wie gar nichts von dem eingetroffen ist, was Wahrsager vorhersagen, also irgendwelche Astrologen, die versuchen, die Zukunft aus den Sternen zu lesen, so etwas, das klappt nicht und das ist auch nicht für uns Christen überhaupt kein Weg, sich auf so etwas einzulassen. Und dennoch bringt der Jahreswechsel mit sich, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie mag es weitergehen, wie mag unsere Zukunft aussehen. Und letztlich ist jeder von uns auch da der Unsicherheit ausgeliefert. Wenn wir bedenken, was im vergangenen Jahr passiert ist, wie viel Unerwartetes auf uns zukam, dann können wir so ein Gefühl dafür bekommen, wie unsicher eigentlich unser ganzes Leben ist. Nichts lässt sich vorhersehen. Das ist eigentlich Tag für Tag so. Man soll den Abend nicht vor den Morgen, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das heißt im Prinzip, wir sollen abwarten, wie es ausgeht und in so einer Unsicherheit, Paulus hat sich in einer etwas größeren Unsicherheit vielleicht bewegt, aber wir bewegen uns auch so in so einer gewissen Unsicherheit, was wird das neue Jahr bringen? Paulus gibt in dieser unsicheren Situation uns einige Hinweise, wie wir uns da verhalten können und seine Hinweise, die er uns im vorliegenden Text gegeben hat, können uns auch ein Stück helfen, uns auch in so einer Situation, wenn wir Fragen an die Zukunft haben und nicht wissen, wie es weitergeht, helfen. Paulus versucht oder richtet sein Augenmerk auf das, was gewiss ist. Das, was wirklich mit Gewissheit gesagt werden kann und das, was wirklich gewiss ist, sind eigentlich nur zwei Dinge, die wirklich gewiss sind, die sicher sind. Und das kennen wir auch in diesem einen Adjektiv, das wir haben, todsicher. Einerseits wissen wir, für uns alle ist der Tod sicher. Das ist etwas, da kann nichts dazwischen kommen. Oder kaum etwas. Also das wird auf jeden Fall kommen. Hoffentlich nicht im nächsten Jahr. Wir wünschen alle, dass das weiter noch entfernt ist. Aber das ist schon mal etwas, was sicher ist. Und das andere, was sicher ist und was noch sicherer als der Tod ist, das ist für einen Menschen, der zu Jesus gehört, dass wir in Gottes Herrlichkeit sein werden. Und darauf richtet Paulus seinen Blick. Er hat den Tod vor Augen, insofern, weil die Prozesse gegen einen Gläubigen oft mehr oder weniger schwierig waren, beziehungsweise weil es so ausgehen konnte, auch zu seiner Zeit. Er hat also den Tod vor Augen und weiß, diese beiden Sachen, dass ich sterben werde und dass ich eine Zukunft bei Gott habe. Und die Zukunft bei Gott ist sogar noch sicherer als der Tod. Das hat Paulus immer wieder gezeigt, weil er die Hoffnung hatte, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann ist der Tod für diejenigen, die dann noch leben, nicht mehr etwas. Dann werden sie sofort in den Bereich Gottes eintreten. Und deswegen sagt Paulus schon einmal, ich richte mich aus auf das Ziel, das mir gesetzt ist und das uns als Christen gesetzt ist. Ich richte mich aus auf Gottes Herrlichkeit. Denn das ist die Zukunft, die auf jeden Fall gewiss ist, so ungewiss das Leben an sich sein mag. Das ist das, was mir keiner nehmen kann. Das ist die Gewissheit, mit der ich auf jeden Fall schon mal einen festen Grund unter den Füßen habe. Paulus, und das ist dann der nächste Gedanke, und das hatten wir zu Anfang auch schon in dem, was Helmut gesagt hat, gehört. Paulus begreift und mit ihm die Christen insgesamt begreift das Leben im Glauben als einen Lauf. Als einen Lauf durch die Welt, einen Lauf, der ein Ziel hat, dieses Ziel, die Herrlichkeit Gottes, aber ein Lauf, der den Menschen in Bewegung hält. Paulus begreift das Leben als Christ als etwas, eine Strecke, die zurückzulegen ist. Ein Lauf, der über Höhen und Tiefen führt. Manchmal, wie der Psalm 23 sagt, durch Täler, durch Probleme, durch Schwierigkeiten. Ein Lauf, der ein Ziel hat. Ein Lauf, bei dem das Ziel nicht aus dem Auge verloren werden darf. Ich habe letzt ein Sprichwort gelesen, ich kann das nicht wörtlich wiedergeben, aber das ging so sinngemäß. Ein langsamer Mensch, der das Ziel im Auge behält, kommt schneller an als jemand, der sich schnell bewegt, aber kreuz und quer läuft und das Ziel aus dem Auge verliert. Denn wenn ich falsche Richtungen einschlage, kann ich große Strecken zurücklegen und erreiche das Ziel doch nicht. Wer langsam geht, kommt auch zum Ziel. Das heißt, es geht immer wieder in erster Linie das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Und das Ziel ist Jesus Christus. Und wer sich auf so einen Lauf begibt, und das ist der nächste Gedanke, mit dem Paulus uns konfrontiert, ist gut beraten, wenn er sich frei macht von Dingen, die ihn belasten, von Stricken, die ihn halten, von all dem, was ihn hindert, voranzugehen. Wer einen Berg besteigen will beispielsweise, wird gut daran tun, wenn er wirklich nur das Nötigste mitnimmt, was er braucht. Er muss natürlich sich dessen bewusst sein, was nötig ist, nicht, dass er oben dann ohne Wasser da sitzt oder ähnliches, aber er muss auch auf das verzichten können, beziehungsweise einen klaren Blick dafür haben, was wirklich unnötiger Ballast wäre. Und so sagt Paulus in dieser Situation, in der er sich befindet, auf einem anstrengenden Weg ist. Er sagte, ich habe meinen Lauf noch nicht vollendet, obwohl er im Gefängnis sitzt. Er weiß, irgendwie wird es weitergehen, vielleicht auch damit, dass er sterben wird für seinen Glauben. Also er muss diesen Weg noch gehen und gibt dann den Philippern auch diesen Hinweis, wie kann man auf diesem Weg gehen und wie kann man auf dem Weg des Glaubens durchhalten. Und das Erste ist, ich vergesse, was hinter mir liegt. Nun soll das nicht eine Vergesslichkeit sein, so im Sinne einer Demenz, dass wir vergessen, was hinter uns ist und uns nicht mehr daran erinnern können. Es ist auch nicht damit gemeint, zu vergessen, welche guten und wertvollen Erfahrungen wir gemacht haben. Es wurde ja vorhin im Gebet auch schon daran erinnert, dass wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und im Psalm 103, Vers 4 heißt es auch, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Also es geht nicht um so eine allumfassende Vergesslichkeit, sondern es geht darum, Dinge, die mich belasten, Dinge, die oder Ereignisse, die beschwerlich waren, die mich runterdrücken, die mir den Mut rauben, die mich lähmen, dass ich so etwas vergesse. Und dieses Wort, was im Griechischen steht, das ist einmal ein Wort, was wirklich so mit unserem normalen Vergessen auszudrücken ist. Aber das heißt auch, ich schenke ihnen keine Beachtung mehr. Ich bin bereit, einmal das wirklich wegzulegen und auszublenden und in die Vergessenheit zu geben, in Gottes Hand zu geben, was mir aus der Vergangenheit nachgeht. Und ich denke, da ist der Jahreswechsel auch eine sehr gute Gelegenheit, dass wir bereit sind, einmal abzulegen. Das, was uns belastet, abzulegen, das, was uns zu schaffen macht und dass wir uns frei machen lassen von dem. Das mögen Dinge sein, negative Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir sagen, die wollen wir nicht mitnehmen, die wollen wir mal zurücklassen und wollen auch nicht immer wieder in einer, so dass wir praktisch sagen, wir lassen sie zurück, aber in so einer schönen, sicheren Kiste, dass wir sie jederzeit wieder rausholen können, sondern die wollen wir ablegen. Das ist mit diesem, ich lasse oder ich vergesse, was da hinten ist. Das soll mich nicht mehr interessieren, das soll mich nicht mehr prägen. Auch die Gedanken, zum Beispiel, das war ja schon immer so, das wird sich nie ändern, solche Gedanken zur Seite zu legen. Sich wirklich frei zu machen von dem, was als Last aus der Vergangenheit mit mir geht. Und da ist es sicherlich angebracht, übermorgen Abend werden wir die Gelegenheit haben, hier auch darüber nachzudenken und aktiv mit Steinen und ähnlichem drum und dran all das von uns zu legen. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Einladung, einmal in sich zu gehen zum Jahreswechsel und zu sagen, ich möchte wirklich mal Tabula Rasa machen. Ich möchte wirklich mal einen Neustart machen für mich. Und das aus meinem Herzen ausräumen lassen, was mich beschwert. Und ich denke, jeder wird etwas finden. Das kann auch etwas sein, was mir ein schlechtes Gewissen macht, wo ich denke, da oder da hätte ich was anderes machen müssen, dass wir das einfach abgeben. Denn all das sind Lasten, die uns hindern, frei den Weg des Glaubens zu gehen. Also von daher eine Einladung, die Paulus an die Philippa gibt, und die er als Beispiel ihnen gibt, dass er sagt, das, was gewesen ist, das möchte ich einfach in Gottes Hand legen. Eine Einladung auch an uns, dass wir unbeschwert und frei in die Zukunft, in das neue Jahr gehen können. Nächsten Sonntag werden wir dann den Bundeserneuerungsgottesdienst feiern. Und auch dieser Text, den möchte ich euch auch schon ans Herz legen, den findet ihr im Gemeindebrief abgedruckt, den druckt man immer im Gemeindebrief ab, weil es eigentlich dieses Bundeserneuerungsgebet ist ein Gebet, was so gehaltvoll ist und was so, also jede Zeile so wichtig ist, dass es nicht ausreicht, wenn man sagt, morgens lasse ich mich mal überraschen und vielleicht ist mein Gedächtnis gut genug, dass ich das ein oder andere noch vom letzten Jahr weiß. Dieses Bundeserneuerungsgebet ist eigentlich etwas, was wir uns, bevor wir diesen Gottesdienst besuchen, durchlesen sollten, darüber nachdenken sollten und schauen sollten, sind wir bereit, das mitzubeten? Sind wir bereit, die einzelnen Zeilen dieses Gebetes mitzusprechen? Und dazu ist sicherlich, wer das möchte, das werdet ihr sehen, wenn ihr diesen Text euch mal zu Gemüte führt, dann ist dieses, ich vergesse, was da hinten ist, eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass wir dieses Gebet von Herzen mitsprechen und auch danach im Jahr leben können. Natürlich auch nur in der Gnade, die Gott uns durch seinen Geist gibt. Also das Erste, was Paulus sagt, er sagt, ich mache mich auf den Weg, ich verliere das Ziel nicht aus dem Auge, ich möchte ankommen. Aber dazu ist es erstmal wichtig, zurückzulassen, was mich belastet, was vielleicht auch Beziehungen zu anderen belastet, das zurückzulassen und abzulegen. Jeder wird etwas finden, was er zurücklassen kann. Und unter dem Kreuz ist genug Platz, da können wir alle das loswerden. Der nächste Gedanke, den Paulus dann sagt, Es könnte sein, ich sage das mal in eigenen Worten, dass ihr verschiedener Meinung seid. Dass es Fragen gibt, und das ist ja etwas, was unsere Kirche auch in besonderer Weise im Moment beschäftigt, dass es Fragen gibt, die nicht eindeutig zu klären sind. Fragen, bei denen man verschiedener Meinung sein kann. Und wir hören ja, wenn wir uns über diese Fragen der runde Tisch, ich erinnere nur Stichwort runder Tisch vom Bischof, dann hören wir ja, dass ganze Gemeinden in der Gefahr stehen, sich über Fragen zu spalten, in denen man wirklich verschiedener Meinung sein kann. Und ich bin dankbar, dass unsere Gemeinde nicht eine Gemeinde ist, die so in so einer Zerreißprobe steht. Ich höre immer wieder von Gemeinden, wo ganze Teile, zum Beispiel zwei Seiten, dann sagen die eine Seite, wenn das nicht so entschieden wird, gehen wir. Und die anderen sagen, wenn das anders entschieden wird, gehen wir. Also Gemeinden, die wirklich da in einer Zerreißprobe sind. Oder ganze Gemeinden, die sagen, wenn das nicht so gemacht wird, dann sind wir weg als Gemeinde aus der EMK oder so. Also es ist so, dass diese Fragen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, dass diese Fragen auch daran hindern können, gemeinsam den Weg zu gehen. Und was sagt Paulus dazu? Paulus hat dazu eine ganz lockere Ansicht. Er sagt, wenn ihr in verschiedenen Punkten verschieden denkt oder auch nicht mit mir übereinstimmt, dann wird Gott das deutlich machen können. Er kann, wenn ihr nur offen seid für seinen Geist, wenn ihr nur offen seid für sein Wort, kann Gott euch Korrektur schenken. Lasst es doch einfach so offen stehen. Das passt dann dazu, was er an die Korinther schreibt, in seinem Kapitel, in dem es um die Liebe geht. Und er sagt, ohne die Liebe ist alles, was wir machen, sinnlos. Und da schreibt er dann, unser Wissen ist Stückwerk. 1. Korinther 13, Vers 9 und 10. Unser Wissen ist Stückwerk. Wir sind jetzt, haben wir vielleicht eine Ansicht und wenig später haben wir eine andere Ansicht, weil wir korrigiert worden sind, weil wir uns korrigieren ließen. Nur ein Denkmal aus Stein gemeißelt verändert sich nicht mehr oder nur noch so geringfügig, dass wir es nicht wahrzunehmen vermögen. Wenn wir so irgendwie ein Denkmal sehen, das schön aus Marmor oder so ist, das wird sich vielleicht im Laufe von Jahrhunderten mal ein bisschen ändern, aber das oder ein bisschen schmutzig werden, aber das bleibt, wie es ist. Lebendige Menschen und auch Gläubige sind dazu aufgefordert, immer wieder sich zu ändern, immer wieder ihren Sinn zu erneuern, immer wieder sich in Frage stellen zu lassen. Deswegen heißt es auch in Römer 12, Vers 1, erneuert euren Sinn, lasst euch von Gott immer wieder neu die Augen öffnen in verschiedenen Fragen. Und das heißt, wenn ihr in unterschiedlichen Meinungen unterwegs seid, wenn ihr nicht einer Meinung seid, gerade in theologischen Fragen, in Fragen, die den Glauben betreffen, aber auch vielleicht in anderen Fragen, dann lasst den anderen doch stehen. Das ist übrigens Grundsatz, den John Wesley auch deutlich gemacht hat, indem er sagte, denken und denken lassen. Das Wichtige ist, auch in dieser Frage, worauf kommt es wirklich an? Worauf kommt es wirklich an? Und da gibt es eigentlich nicht so viel, wo wir sagen, der gemeinsame Nenner besteht darin, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Der gemeinsame Nenner besteht darin, dass Liebe zu üben ist. Dass Jesus uns seine Liebe schenkt und dass wir die einander weitergeben sollen. Daran gibt es nicht viel rumzudeuten. Aber es gibt so viele Fragen, in denen wir unterschiedlicher Meinung sein können, dass wir sie kaum aufzählen können. Und wenn wir die Geschichte der Kirchenspaltungen sehen und wenn wir die zerrissene Landschaft der Gemeinden heutzutage sehen, sind das alles Dinge, über die man hätte reden und wo man einander hätte stehen lassen können. Und man hat sich zerstritten. Ein Freund von mir hat mir ein Buch zu Weihnachten geschickt und geschenkt, die Spaltung zwischen den Evangelikalen, dass die sich jetzt auch irgendwie in mehrere Gruppen spalten, sind sie vielleicht sowieso schon, aber ich bin mal ganz interessiert daran und gespannt, was da wieder vorgetragen wird, aus welchen Gründen man sich spaltet. das Wichtige, und das ist, wird ja auch in den Gesprächen zu uns an unserem runden Tisch über das Thema Homosexualität, wie gehen wir damit um, worüber sich die Gemüter streiten, das Wichtige ist, oder das, was wir ins Auge fassen müssen, Jesus hat in seinem hohen priesterlichen Gebet Johannes 17 gesagt, sie sollen eins sein, damit die Welt glauben kann. Und dann können wir die Frage stellen, kann die Welt angesichts unserer Christenheit, wie wir sie heute darbieten, glauben? Lauter Splittergruppen, eine Zerrissenheit über vielen Fragen. Und es gibt viele, die dann sagen, in diesem Punkt kenne ich keine Kompromisse, dann kann ich nicht mehr mitgehen. Aber die Frage, dass Jesus sagt, ich wünsche die Einheit, wer vertritt die denn dann? Wenn man sagt, dieser oder jener Standpunkt, der rechtfertigt eine Spaltung der Gemeinde. Ich würde sagen, Spaltungen der Gemeinde kann es im Prinzip nur geben, wenn zum Beispiel jemand sagen würde, Christus ist für mich egal. Dann kann man sagen, dann schließt er sich letztlich aus der Gemeinde derer, die zu Jesus gehören, aus. Aber selber und wird nicht von anderen ausgeschlossen. Aber dieses im Auge zu haben, Jesus wünscht sich die Einheit und wir Christen neigen dazu, aufgrund unterschiedlicher Fragen zu sagen, dann spielen wir nicht mehr mit. Das ist etwas, was meiner Ansicht nach, und nicht nur meiner Ansicht nach, sondern auch was Paulus nicht so sein sollte, sondern er sagt, lasst doch zu, dass ihr nicht immer einer Meinung seid. Duldet doch, oder was heißt duldet, respektiert euch mit euren Meinungen und Gott kann letztlich die Einsicht geben. Und wenn du in deinem eigenen Leben siehst, ich kann das aus meinem jedenfalls gut nachvollziehen, als ich anfing als Bibelschüler, da hättet ihr nicht mit mir diskutieren sollen. Da wusste ich alles. Da hatte ich ganz viel Wissen. Und das Wissen ist allmählich geschmolzen. Heute muss ich mich wesentlich vorsichtiger ausdrücken. Damals hätte ich dir ganz genau sagen können, die Bibel ist vom ersten bis zum letzten Buchstaben voll inspiriert und nichts. Und heutzutage muss ich in vielen Sachen sagen, ich glaube, dass sie Gottes Wort ist, aber trotzdem ist es schwierig, sie zu verstehen. Und man kann über verschiedene Aussagen der Bibel verschiedener Meinung sein. Und deswegen habe ich erlebt, dass ich mich geändert habe. Und wenn man damals eine Spaltung hervorgerufen hätte, aufgrund seiner derzeitigen Erkenntnisse, die ein Stückwerk waren, dann wäre das eine Sünde gewesen. Und genauso wäre es auch heute, wenn man aufgrund so irgendwelcher Fragen sich spaltet, sich trennt, ist es immer eine Sünde. Und deswegen gesegnet diejenigen, die versuchen, die verschiedenen Seiten zusammenzuführen in solchen Fragen. Und der letzte Gedanke, den Paulus uns deutlich macht, ist, das, was ihr habt, das sollt ihr halten. Daran sollt ihr euch halten. Ihr sollt keine Rückschritte machen. Ihr sollt da, wo ihr jetzt angekommen seid, nicht wieder zurückweichen. Er sagt das einer Gemeinde, Paulus sitzt hier im Gefängnis, wird verfolgt. Er sagt das einer Gemeinde, die vor Schwierigkeiten steht und auf die auch eine Verfolgungswelle zurollt. Weicht nicht zurück. Bleibt dabei. Das erinnert an die Apostelgeschichte, an die Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, Vers 11. Dort wird an die Gemeinde in Philadelphia gesagt, halte, was du hast. Da, wo du angekommen bist, das halte fest. Und insofern gibt der Apostel der Gemeinde also auf dem Weg, den sie zurücklegen, drei wichtige Hinweise. Einmal, lege ab, und ich denke, das ist für uns vielleicht der wichtigste Hinweis, lass zurück, was dich beschwert, was Gemeinschaft zerstört und bereite dich auf einen Neubeginn vor. Lass all das, was dich betrübt, was alle miteinander betrüben kann, lass das doch zurück. Das Zweite, ertrage es, dass es verschiedene Meinungen gibt und lass das einfach stehen. Es ist Gottes Sache. Und sieh zu, dass Gott, die Einheit derer, die an Jesus glauben, das ist sein Anliegen. Und nicht, dass sie in irgendeiner Frage die gleiche Meinung haben. Das ist für ihn, er weiß, wie sehr wir Flattergeister sind, was unsere Ansichten betrifft. Und da, wenn er da Einheit haben wollte, müsste er uns alle fernsteuern. Und das Dritte, bleib da, wo du bist und weiche nicht zurück. Wie Paulus dann im letzten Satz unseres Textes sagt, bleib nicht auf halbem Wege stehen, sondern gehe weiter. Und deswegen möchte ich eine herzliche Einladung an alle geben, auch den Bund, hier die Jahresschlussandacht. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, da nochmal so ganz praktisch etwas ablegen zu können. Aber das kann auch jeder für sich zu Hause. Wir sind immerhin in einem allgemeinen Priestertum. Jeder kann selber Priester sein und alles das, was er braucht, auch selber tun, zu Hause ablegen und beten und alles. Wir brauchen keinen Mittler. Und dann am nächsten Sonntag eine herzliche Einladung, sich auf dieses Gebet einzulassen, das im Zentrum unseres Gottesdienstes stehen soll. Auf dieses Gebet, an dem wir uns wirklich Jesus hingeben und sagen, mein Wille soll mal zur Seite gestellt werden. Ich möchte, und das beten wir im Vater Unser auch immer, dein Wille soll geschehen und ich bin bereit, deinen Willen in meinem Leben zuzulassen. Das geht auch nur, wenn wir das andere, was uns belastet und beschäftigt, weglassen.